In Christus ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. In Christus wohnt wirklich und wahrhaftig die Heilsmacht Gottes in ihrer ganzen Fülle. Mit solchen ausdrucksstarken Sätzen malt der Apostel Paulus den Christen in Kolosse Christus vor Augen. Und wir haben uns im vergangenen Jahr mit dem Kolosserbrief beschäftigt. Ich hoffe, der ein oder andere erinnert sich noch daran. Und bestimmt ist euch allen aufgefallen, dass wir den Schluss noch nicht behandelt haben. Die Grüße und die Segenswünsche. Und das möchte ich heute nachholen. Ich lese also Kolosser 4, die Verse 7 bis 18, ich habe es klein wenig gekürzt. Paulus schreibt: Wie es um mich steht, wird euch Tychikus berichten, der liebe Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn, den ich darum zu euch sende, dass ihr erfahrt, wie es uns ergeht und damit er eure Herzen tröste. Mit ihm sende ich Onesimus, den treuen und lieben Bruder, der einer der euren ist. Es grüßt euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Und Jesus mit dem Beinamen Justus, sie sind mir ein Trost geworden. Es grüßt euch Epaphras, der alle Zeit in seinen Gebeten für euch ringt. Es grüßt euch Lukas, der Arzt, der Geliebte, und Demas. Grüßt die Brüder in Laodicea und Nympha und die Gemeinde in ihrem Haus. Und sagt dem Archippus, sieh auf das Amt, das du empfangen hast in dem Herrn, dass du es ausfüllst. Mein Gruß mit meiner des Paulus Hand, gedenkt meiner Fesseln, die Gnade sei mit euch. Im Vergleich zu den spannenden Aussagen, die Paulus im Brief so gebraucht, wirkt dieser Schluss beim ersten Zuhören ähnlich spannend wie das Duisburger Telefonbuch. Lauter unbekannte Namen von fremden Menschen, mit denen wir nichts zu tun haben. Vermutlich deshalb werden solche Grußlisten ähnlich wie Geschlechtsregister in der Bibel kaum gelesen. Dabei werden sie erstaunlich lebendig, wenn man sich ein Bild von den Menschen macht, deren Namen da vorkommen. Wer sind sie? In welcher Beziehung stehen sie zueinander? Wie begegnen sie einander? Und was verbindet sie miteinander? Das sind spannende Fragen, denen ich nachgehen möchte unter der Überschrift, Thomas hat sie schon genannt, wir sind in Christus miteinander verbunden. Was dieser Briefschluss sehr deutlich zeigt, ist, Paulus war kein Einzelkämpfer. So wird er manchmal gesehen. Er ist nicht der einsame Held, der Mutterseelen allein durchs römische Weltreich streifte und flächendeckend christliche Gemeinden gründete. Paulus war eingebunden in ein enges Netz von Mitarbeitern, mit denen er seinen Glauben und seinen Auftrag teilte. Diese Menschen hat er geliebt, gelehrt und begleitet. Mit ihnen war er in Christus verbunden. Und diese Menschen haben Paulus ermutigt und gestärkt. Sie haben für ihn gebetet und gehofft und sie haben mit ihm gelitten. Denn auch sie waren mit Paulus in Christus verbunden. Und nur so Eingebunden in diese enge Gemeinschaft konnte Paulus tun, wozu der Herr ihn berufen hatte. Und auch wir, ob wir hier im Raum sitzen oder über YouTube dabei sind, auch wir sind in Christus miteinander verbunden. Keiner ist allein unterwegs. Glauben führt nie in die Einsamkeit, sondern immer in die Gemeinsamkeit. Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem immer noch sehr lesenswerten Büchlein Gemeinsames Leben: Der Christ braucht den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt wird. Denn aus sich selbst kann er sich nicht helfen, ohne sich um die Wahrheit zu betrügen. Er braucht den Bruder, ich ergänze die Schwester, als Träger und Verkündiger des göttlichen Heilswortes. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Wort des Bruders, der Schwester. Diesen Satz finde ich sehr spannend. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Wort des Bruders, im Wort der Schwester. Jener ist ungewiss, dieser aber ist gewiss. Und Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, Gründer der Herrnhuter Brüdergemeine, bringt es auf den Punkt, wenn er schreibt: Ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Es gibt kein Solo-Christsein. Ich kann nicht an Jesus glauben und mich abkapseln. Geistliche Gemeinschaft ist eine Gegebenheit und eine Notwendigkeit. Denn wir sind in Christus miteinander verbunden. Und diese Verbindung müssen wir leben, indem wir einander begegnen und begleiten, stärken und ermutigen, aufrichten, trösten und ermahnen. Ja, das ist schwierig, gerade in dieser Corona-Zeit, weil uns diese Gemeinschaft fehlt. Aber gelegentliche Fernsehgottesdienste und christliche Online-Angebote reichen nicht aus, um den Glauben wirklich lebendig zu halten, das geistliche Leben auf Dauer wirklich zu leben. Wir sind in Christus miteinander verbunden und diese Verbindung muss sichtbar werden und gelebt werden. Paulus nennt in diesem Schlussversen insgesamt 8 Namen von Menschen, mit denen er in Christus verbunden ist. Vers 7, wie es um mich steht, wird euch alles Tychikus berichten. Tychikus, ein junger Mann aus der Provinz Asien, der heutigen Türkei, sein Name bedeutet der Glückliche. Tychikus ist ein Glückspilz, weil er zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat. Paulus nennt ihn den lieben Bruder und treuen Diener und Mitknecht in dem Herrn. So wertschätzend spricht Paulus über seine Mitarbeiter. Es ist ihm nicht selbstverständlich, dass sie ihn begleiten und mit ihm unterwegs sind. Dieser Tychikus begegnet uns zum ersten Mal in Apostelgeschichte 20, Vers 4. Dort wird er als Reisebegleiter des Paulus vorgestellt. Und diese Zeit, die Tychikus mit Paulus auf Reisen unterwegs war, diese Zeit wird zu einer ganz wichtigen Vorbereitung für seinen späteren Dienst. Tychikus soll 3 Briefe überbringen, die Paulus in der römischen Gefangenschaft geschrieben hat, einen an die Epheser, einen an die Kolosser und einen an Philemon. Tychikus, der Briefträger, das klingt zunächst mal wenig anspruchsvoll, aber sein Auftrag war mit einer beschwerlichen und gefährlichen Reise verbunden von Rom nach Kleinasien. Und dass sich Tychikus auf diese Reise einlässt, zeigt, dass er wirklich ein Mitknecht im Herrn ist. Er nimmt sich selbst zurück und erhebliche Strapazen auf sich. Freiwillig, ehrenamtlich würden wir heute sagen, um Paulus bei seinem Missionsauftrag zu unterstützen. Zudem ist er ein treuer Diener, auf den man sich felsenfest verlassen kann. Paulus vertraut Tychikus, weil der seinen Dienst eben nicht nach Lust und Laune versieht, sondern zuverlässig, beständig und treu. Und er ist ein geliebter Bruder, den man gerne um sich hat, wegen seiner freundlichen, zuvorkommenden und selbstlosen Art. Was für eine Ermutigung und welche Unterstützung, einen solchen Mitarbeiter an seiner Seite zu wissen. Tychikus war aber nicht nur Postbote, sondern auch ein wichtiger Informant und Seelsorger. Vers 8, ich sende ihn zu euch, damit ihr erfahrt, wie es uns ergeht und damit er eure Herzen tröste. Tychikus ist ein wichtiges Bindeglied zwischen Paulus und den kleinasiatischen Gemeinden und er sorgt dafür, dass diese Verbindung nicht abreißt. Damals gab es eben noch kein WhatsApp und WLAN und E-Mails, sondern es brauchte Menschen, die diese Beziehung und diese Verbindung aufrechterhalten haben unter großen Aufwendungen. Er sorgt dafür, dass diese Verbindung nicht abreißt und das Werk des Herrn weitergehen kann. Und nachdem Paulus aus der Haft entlassen war, sandte er diesen bewährten Diener nach Kreta, um Titus abzulösen. Und später schickte er ihn nach Ephesus, um dort nach dem Rechten zu sehen. Aus dem einstigen Briefträger war längst ein Lastenträger geworden, der den Dienst des Apostels wesentlich mitgetragen hat. Paulus war mit Tychikus in Christus verbunden. Und Vers 9, mit ihm, Tychikus, sende ich Onesimus, den treuen und lieben Bruder, der einer der euren ist. Onesimus, der zweite Name. Onesimus, nicht der Glückliche, sondern der Nützliche. Obwohl er seinem Herrn ausgesprochen unnütz war. Onesimus war Sklave von Philemon, einem wohlhabenden, reichen Mann aus Kolosse. Und dieser Onesimus hatte seinen Herrn beklaut und war geflohen. Nach Rom, 2000 Kilometer. Und dort ist er untergetaucht. Und so ist er seinem irdischen Herrn entkommen, seinem himmlischen Herrn nicht. Denn der hat noch etwas mit ihm vor. Ganz zufällig, wie das manchmal so ist, wenn Gott seine Finger im Spiel hat, ganz zufällig trifft dieser Onesimus im entfernten Rom auf den Apostel Paulus. Er hört das Evangelium von Jesus Christus und kommt zum Glauben. Ist das nicht herrlich? Gott hat jeden im Blick. auch diesen entlaufenen Sklaven, diesen gesuchten Dieb. Gott hat jeden im Blick und er gibt keinen auf. Du kannst laufen, wohin du willst und so weit du willst. Wenn Gott dich haben will, findet er dich. Und am Ende deines Weges wartet ein Paulus auf dich mit einer evangelistischen Predigt. Mich tröstet das. Im Blick auf Menschen, die mir am Herzen liegen, aber die noch nicht glauben. Onesimus bekehrt sich also und Paulus kommt mit ihm ins Gespräch. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Und da erzählt dieser entlaufene Sklave seine Geschichte. Ich habe meinen Herrn beklaut, habe mich abgehauen, jetzt untergetaucht. Ich weiß, vor dem Gesetz ist das nicht in Ordnung, aber was soll ich machen? Und daraufhin erklärt ihm Paulus, weißt du, wenn man zum Glauben an Jesus Christus kommt und ihm ernsthaft nachfolgen will, dann kann man nicht mehr so weiterleben wie bisher. Dann bringt man sein Leben in Ordnung. Für Onesimus hieß das, er muss zurück nach Kolosse. Und die Sache mit Philemon klären. Und hier erleben wir die lebensverändernde Kraft des Evangeliums. Dieser Onesimus hört auf seinen geistlichen Vater und kehrt tatsächlich nach Kolosse zurück. Obwohl sein Herr für ihn die Todesstrafe fordern kann. Aber Onesimus ist auf einem guten Weg, denn Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Er nimmt auch Gescheiterte, Menschen mit Brüchen und krummer Vergangenheit und er fängt neu mit ihnen an. Und so machen sich Tychikus und Onesimus auf den Weg. Paulus gibt ihnen nicht nur die offiziellen Briefe an die Kolosser und Epheser mit, sondern auch den persönlichen Brief an Philemon. Wer hat denn diesen Brief schon mal gelesen von Philemon? Der ist ja sehr kurz, der hat gar keine Kapitel, nur Verse, eine Seite. Man findet ihn kaum, wenn man so durchs Neue Testament blättert. Aber es ist spannend, den mal zu lesen. Ich will meinen Abschnitt daraus vorlesen. Paulus schreibt, deshalb möchte ich nicht von meiner Vollmacht Gebrauch machen, also dieser Begleitbrief, den Onesimus mit zu Philemon nimmt. Ich möchte nicht von meiner Vollmacht Gebrauch machen. Ich könnte dir, Philemon, ja unter Berufung auf Christus einfach befehlen, was du zu tun hast. Aber um der Liebe Raum zu geben, bitte ich dich nur. Ich, Paulus, als ein Mann von Alter und Autorität, dazu jetzt auch noch ein Gefangener für Jesus Christus, ich bitte dich für meinen Sohn, den ich hier im Gefängnis gezeugt, das heißt zum Glauben geführt habe, für Onesimus, diesen entlaufenen Sklaven. Früher hattest du an ihm nur einen Nichtsnutz, aber jetzt kann er dir und mir von Nutzen sein. Onesimus, der Nützliche. Ich schicke ihn hiermit zu dir zurück. Was sage ich? Ich schicke dir mein eigenes Herz. Ich hätte ihn gern bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle Dienste leistet, jetzt, da ich für die gute Nachricht im Gefängnis sitze. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts entscheiden. Du sollst die gute Tat ja nicht unter Zwang, sondern aus freiem Willen tun. Vielleicht ist er ja nur deshalb eine Zeit lang von dir getrennt worden, damit du ihn nun für alle Zeiten zurück hast und das nicht als Sklaven, sondern vielmehr als geliebten Bruder. Das ist er jedenfalls für mich in höchstem Maße. Aber wie viel mehr muss er es dann für dich sein im täglichen Leben und in der Gemeinde des Herrn? Wenn es stimmt, dass wir beide für Christus arbeiten und ich also gewissermaßen dein Geschäftspartner bin, dann nimm ihn auf, als ob ich es selber wäre. Und wenn er dich geschädigt hat oder dir etwas schuldig ist und wir wissen, dass Onesimus seinen Herrn beklaut hat, und das wird nicht wenig gewesen sein, dann rechne es mir an. Ich, Paulus, schreibe hier mit eigener Hand, ich werde es dir erstatten. Paulus ist mit Onesimus in Christus verbunden. Und darum tritt er jetzt mit seiner ganzen Person für ihn ein. Er kommt für den Schaden auf, den Onesimus vorsätzlich angerichtet hat, weil er ihn liebgewonnen hat. Und weil er spürt, Gott hat diesen Onesimus nicht nur zum Heil berufen, sondern auch zum Dienst neben dem Apostel Paulus. Und so hat Gott das Leben von Onesimus von Grund auf verändert. Er hat ihm eine Berufung gegeben, einen Sinn, ein Ziel in sein Leben hineingelegt. Und Paulus möchte ihn am liebsten hier behalten, als einen wertvollen Mitarbeiter. Aber er will kein Unrecht tun, also schickt er Onesimus nach Hause mit dem Brief, in dem er erklärt, weißt du, lieber Philemon, der arme Kerl hat in Rom alles verprasst, was er dir geklaut hat. Der hat nichts mehr. Der kann seine Schulden bei dir nicht bezahlen. Aber bitte nimm ihn zurück. Wie mein eigenes Herz. Ich werde dir alles bezahlen, was er dir schuldet. Ich könnte auch sagen, rechne es dir an, schließlich bist du mir ja dich selber schuldig. Ja, lieber Bruder, ich möchte gerne, dass du mir eine Freude machst, so gewiss wir durch den Herrn verbunden sind. Paulus ist auch mit Philemon in Christus verbunden. Das prägt seinen Umgang mit ihm. Tu meinem Herzen wohl durch die Liebe, die von Christus kommt. Ich schreibe dir im Vertrauen darauf, dass du dich mir nicht widersetzen wirst. Ich bin sicher, du wirst sogar noch mehr tun, als ich erbitte. Paulus setzt darauf, dass Gott das Herz des Philemon anrührt, dass er seinem Sklaven die Schuld vergibt und ihm begegnet. Nicht wie ein Herr seinem Sklaven, sondern wie ein Bruder im Herrn. Denn auch Philemon und Onesimus, Sklave und Herr, sind in Christus miteinander verbunden. Und diese Verbundenheit soll auch ihre Beziehung bestimmen, trotz aller sozialen Unterschiede, die da sind. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Jesus Christus. Galater 3, 28. Und die Hoffnung, die Paulus hier hegt, dass Philemon mit Onesimus brüderlich umgeht, scheint sich erfüllt zu haben. In einem Brief an die Gemeinde in Ephesus schreibt der Kirchenvater Ignatius, der lebte in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts, starb am Anfang des zweiten Jahrhunderts. Dieser Kirchenvater Ignatius schreibt: Ich habe also eure ganze Gemeinde im Namen Gottes empfangen, in der Person des Onesimus. Eines Mannes von unbeschreiblicher Liebe, eures Bischofs im Fleische, den ihr nach Christus, das wünsche ich, lieben und dem ihr alle ähnlich sein sollt. Denn gepriesen sei der, dessen Huld euch für würdig hielt, einen solchen Bischof zu besitzen. Wow. Onesimus, der geflohene Sklave und gesuchte Dieb, wird zum Gemeindeleiter und zum Vorbild für andere. Das ist nur durch den Glauben an Jesus Christus möglich. Eine solche Veränderung schafft nur Gottes Gnade, seine Vergebung und seine Liebe. Und endlich wird Onesimus seinem Namen gerecht, der Nützliche. Gott hat ihn gesucht, verändert und gebraucht. Und dich sucht Gott auch, weil er dich verändern und gebrauchen möchte. Bist du bereit? Dann öffne ihm dein Herz und bitte ihn herein. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht ganz neu. Und anschließend bring dein Leben in Ordnung. Kläre die Dinge, die zu klären sind. Auch wenn das mühsam ist und anstrengend und wenn dich das was kostet. Gott wird dich dafür segnen und gebrauchen. Tychikus und Onesimus, zwei von acht Namen, die Paulus nennt, bleiben noch sechs weitere. Ich fürchte, heute wird es spät. Nein, keine Angst. Die sechs weiteren Namen habe ich mir für nächsten Sonntag vorgenommen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Wäre schön, wenn du wieder dabei wärst. Gott segne dich. Amen.